Total schön, weil ich mich hier sehr wohl fühle, weil ich auch sagen könnte, jo, das ist Gemeinde. So das sehr vertraut, sehr, sehr warmherzig, sehr liebevoll. Ja, ist ein schönes Gefühl, hier zu sein. Ich weiß jetzt zumindest, dass ich in Zukunft anderen Menschen, ich lerne ja öfters mal welche kennen, die eine Gemeinde suchen, sagen kann, ich hätte da noch eine Idee. Weil bei uns, es gibt welche, die nach 3, 4 Monaten sagen, ja, ich bin jetzt 3 Monate hier und mich hat noch keiner angesprochen. Wir haben zwar so eine Ansprechkultur, aber das haut alles nicht so hin. Ja, und dann werden welche angesprochen und sagen, du wurdest heute das 4. Mal angesprochen. Vielen Dank, aber ich will jetzt eigentlich meine Ruhe haben oder sonst. Also ganz, ja. Also ich darf bei uns in der Gemeinde nicht predigen, weil meine Predigten zu kinderorientiert sind. Und deswegen darf ich nur predigen, wenn Familiengottesdienst ist. Und ich habe es überhaupt nicht geschafft, diesen Charakter hier rauszukriegen. Und Helmut hat mich schon ein Dreivierteljahr gefragt, willst du nicht mal bei uns predigen? Ich habe gesagt, nee, dazu fühle ich mich jetzt nicht so imstande. Und er fragt mich immer wieder und dann sagt er mal einen Satz und ich sage, ja, ich hoffe, das stimmt auch so ungefähr. Du sagtest, also du kannst echt bei uns einfach predigen. Ich habe gesagt, ja, ich komme, ich komme. Ja, also weil wenn er gesagt hätte, du kannst ruhig anspruchsvoll predigen, hätte ich gesagt, ich kann nicht kommen, weil das kann ich gar nicht. Ja, wenn ich ehrlich bin, das Wort Gottes kenne ich nicht besonders gut. Ich lese viel, kenne vielleicht 15 Bibelstellen auswendig und 30 noch vage, aber ganz viele Dinge, da bin ich nicht gut drin. Es hat verschiedene Gründe. Ich hatte mal einen schweren Unfall, da war ich 18, hatte ich einen Schädelbasisbruch. Seitdem ist mein Gedächtnis beschränkt unterwegs. Das merkt man, wenn man ein bisschen länger mit mir zusammen ist, dann sagt man, Mensch, das musst du dir doch merken können und sowas. Und ich sage, ja, hast recht, eigentlich schon und so weiter. Damit kann man aber ganz gut leben. So, ich habe zwei Themen mitgebracht. Das eine ist so ein Impuls, das andere ist eine kurze Predigt. Ich fange mal mit dem Impuls an. Da haben die Leute mir hinterher gesagt, Andi, du hast viel zu viele Herzen gezeigt. Also es passte, was du eben gesagt hast, wo ist er, der. Genau, das haute schon hin, aber mein eigentliches Thema ist ein anderes, da komme ich aber zu. Also, vielen Dank, dass ich mich hier wohlfühle, dass ihr mich willkommen heißt, dass ihr mir eine positive Atmosphäre entgegenbringt, das tut mir gut. Also, wie gesagt, das ist eine Botschaft, die ist eher für, keine Ahnung, auch für 8- bis 18-Jährige geeignet. Und die Erwachsenen müssen dann sehen, ob sie sich da irgendwas von abgucken können oder was mit anfangen können. Okay, vor vielen Jahren hat Gott die Erde geschaffen und am 6. Tag schuf er Adam und Eva und die Beziehung zwischen Adam und Eva und Gott sah so aus: Liebe pur. Aber wir wissen, dass Adam und Eva gesündigt haben und dann sah die Beziehung plötzlich so aus. Wir wissen, dass Gott den Menschen so sehr liebt, dass er seinen Sohn auf die Erde gesandt hat, damit die Beziehung wieder so aussehen darf. Aber wir wissen auch, dass wir in einer Welt leben, wo es eigentlich so aussieht. Und dass wir keinen direkten Zugang zu Gott haben und dass wir Gott aus den Augen verloren haben. Das ist die Farbe dieser Welt. Sagen manche, das ist ein bisschen radikal gedacht, finde ich nicht, weil es ist aus meiner Sicht so. Jetzt ist es aber so, wenn du Jesus Christus angenommen hast und er dir dieses rote Herz geschenkt hat, dann ist es trotzdem so, dass wir, obwohl wir dieses rote Herz haben, doch manchmal eher ein solches Herz haben oder auch ein solches Herz. Ist die Frage, wie kommt das? Klar, das liegt daran, weil dieses alte Herz, das Herz aus Fleisch, ist nicht weg, sondern ist immer noch da. Und wir leben in unserem Dasein und haben viele Anfechtungen und haben einen Kampf zu ertragen oder auszutragen. Der ist oft unsichtbar, aber nicht immer. Und eigentlich ist es so, umso mehr du Jesus die Ehre geben möchtest in deinem Leben, umso größer sind die Anfechtungen. Und bei jungen Leuten erlebe ich das öfter so, dass sie sagen, warum? Warum quäle ich mich eigentlich so ab? Es gibt so viele Verbote, so viele Dinge, die irgendwie mir so auferlegt werden, so wird es manchmal wahrgenommen, so im Anfangsstadium. Und das ist irgendwo auch nachvollziehbar. Und worum geht es hier eigentlich? Es geht eigentlich um Wahrheit. Es geht um Wahrheit. Und da gibt es zwei verschiedene Wahrheiten, die wir vor Augen haben. Also entweder wir glauben dem Sichtbaren, unseren Erfahrungen und unseren Gefühlen, das ist die eine Wahrheit, die wir haben. Und es gibt ganz viele Leute, die sagen ganz einfach, ich empfinde das so, ich fühle das so, das habe ich so erlebt und das ist meine Wahrheit. Das ist die eine Wahrheit. Und die andere Wahrheit, die wir haben, ist das Wort Gottes. Ja, jetzt kann ich schon, der Satz ist falsch. Die andere Wahrheit, die wir haben, ist Quatsch. Wir haben nur eine Wahrheit, das ist das Wort Gottes. Und trotzdem ist es so, dass wir immer wieder mit dieser Fake-Wahrheit konfrontiert werden und wir uns eigentlich regelmäßig oder ständig die Frage stellen müssen oder die Entscheidung treffen müssen, was wirklich unsere Wahrheit ist. Und das ist das Wort Gottes. So, die Frage ist, lohnt sich der Aufwand, weil das manchmal schon anstrengend ist, auch wenn alles Gnade ist, unverdiente Gnade, man kann sich nichts verdienen, das ist trotzdem eine gewisse Anstrengung, weil es eine Entscheidung ist, weil es eine Enthaltsamkeit ist und so weiter. Und in diese Frage, ob sich dieser Aufwand lohnt, spricht Jesus für mich rein und sagt, ich bin gekommen, damit wir ein Leben in ganzer Fülle haben. Und das finde ich ist erstmal, das steht in Johannes 10, Vers 10 und das ist erstmal ein Hammerschlag, ja. Ich bin gekommen, sagt Jesus zu uns, damit wir das Leben in ganzer Fülle haben. Und das können wir nur im Ansatz anfangen zu verstehen, wenn das unsere Wahrheit ist. Klar, ja. Weil ansonsten können wir auch sagen, was Jesus sagt, ja, das gilt vielleicht für die besten Prediger, hieß für seinen Jünger damals, wie auch immer, aber es gilt ja für alle, die quasi sich das neue Herz haben schenken lassen. Und ich möchte ein Beispiel, es gibt so 32.000 Bibelverse, glaube ich, und ich möchte nur ein Bibelvers mit euch anschauen, weil der für mich ganz viel mit Fülle zu tun hat, mit Fülle, die wir erleben dürfen durch das, was Jesus getan hat. Und dieser Bibelvers steht in Petrus 5, Vers 7, das ist einer von den 10, die ich auswendig kann. All eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. All eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und wenn ihr euch mal vorstellt, dass wir ein Leben haben, wo wir, wenn wir ganz ehrlich sind und überlegen, die verschiedenen Bereiche in unserem Leben durchsprechen, feststellen, ja, eigentlich habe ich keine Sorgen. Ja, also wenn du deine Sorgen, was weiß ich, finanzieller Art oder du fühlst dich alleine, findest keinen Partner, die Finanzen sind schlecht oder die Gesundheit oder sonst was und dein Eimer ist leer, dein Sorgeneimer, dann würdest du sagen, ja, das hat was mit Fülle zu tun. Ich glaube, dass es auch nicht nur bei den Christen, wieso bei den Menschen so ist, dass die Sorgen uns ganz schön zu schaffen machen. Okay, und ich glaube, dass gerade für diese Gemeinde etwas gilt. Jetzt bin ich überhaupt nicht prophetisch, sondern ich glaube, es gilt einfach für alle Gemeinden, weil das in der Bibel steht. Da sagt Jesus, würde ich gerne, aber dann will. Tut mir leid. Also, und zwar steht in der Bibel etwas, das finde ich fantastisch, diesen Bibelvers. Das ist einer von den 10, die ich auswendig kann. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Ja, steht in Sprüche 4, Vers 23. Und wenn da steht, mehr als alles andere behüte dein Herz, dann ist das ja ein Auftrag, eine Herausforderung, eine Erwartung, vielleicht sogar eine Pflicht, wo er sagt, das ist total wichtig. Und das nehme ich sehr, sehr ernst. Und ich habe ein besonderes Hobby, und das ist Eheberatung. Und ich habe noch ein Hobby, das ist Familienberatung. Und ich bin mit relativ unterschiedlichen Menschen zusammen unterwegs und dann tauchen wir immer wieder in irgendwelche älteren Verhaltensmuster ein und so weiter. Ich spreche fast nur mit Christen, weil die Nichtchristen mich halt nicht kennen oder kein Interesse an mir haben oder keine Ahnung. Und dann stelle ich halt oft fest, da sind doch noch alte Dinge, die noch irgendwie mal behandelt werden müssen. Also das ist doch hier ein Verhaltensmuster, wo wir sagen müssen, woher kommt das? Das ist nicht normal. Ja, und dann ist es, ich nenne mal so ein paar Beispiele, nur dass ihr so eine Idee habt von dem, worum es mir geht. Das ist jetzt nicht die Predigt, das ist nur der Impuls. Und wir werden den auch bald beenden. Da gibt es zum Beispiel einen Gemeindeleiter, der hat einen großen Wunsch nach Einfluss. Ja, man könnte auch sagen, großen Wunsch nach Kontrolle. Eigentlich ist das so ein Machtspiel. Ja, und man wenn man mit ihm spricht, dann weiß man, dass er in solchen Strukturen groß geworden ist. Und das ist da ein Ehemann, der zum Beispiel seine Frau sehr kontrolliert. Er will entscheiden und dann sagt er einfach, ja, ich habe früher, mein Vater hat unheimlich viel Macht ausgeübt, er war lieblos und ich darf Entscheidungen nicht mehr außer Hand geben. Das sind so verschiedene Dinge. Jetzt hatte ich eine Frau, die hat mir erzählt, ja, immer wenn mein Freund, die werden irgendwann heiraten, wenn mein Freund irgendwas zu mir sagt, dann tue ich das. Ja, und der Freund sagt, ich möchte mit ihr auf Augenhöhe mich unterhalten, aber das kann sie nicht. Und warum kann sie dann nicht? Weil sie da, ihr Freund sie an ihren Vater erinnert, ihr Vater war sehr herrisch und da hat sie immer sich geduckt und war gehorsam und dieses Muster zeigt sich jetzt auch wieder in dieser Beziehung. Ich habe mit ihr geredet, habe ihr Mut gemacht, dagegen zu steuern, müsste eigentlich auch mit beiden mal reden, aber der Mann ist mir jetzt nicht ganz so nah, deswegen wird das vielleicht nichts. Aber da gibt es halt tausend Beispiele, warum man manchmal Verhaltensweisen hat, wo man selber sagt, das ist total normal, das gehört zu mir, was regst du dich auf, was soll das, ist doch alles in Ordnung. Und trotzdem erkennen andere Leute an, da stimmt was nicht mit dir, ja. Du hast so schnell Wutausbrüche, du bist, dir ist es so wichtig, dass du Recht hast und so ganz viele Kleinigkeiten. Und ich glaube, dass Gott uns wirklich in die Freiheit berufen hat und dass er möchte, dass wir auch dahin schauen. Und das sind diese Probleme, die wir vielleicht gar nicht als Probleme ansehen, die wir vielleicht auch gerne, die uns vielleicht auch gut tun, wo wir sagen, das gehört zu mir und das ist Teil meines Lebens und damit musst du zurechtkommen. Und das sind die Probleme, die nicht sichtbar sind, die an denen wir auch festhalten, aber die da sind. Ja, und ich möchte jetzt einmal was ganz Kleines mit euch machen. Das brauchen wir 3 bis 5 Minuten für. Und zwar gibt es diesen kleinen Zettel, den ich einmal Helmut bitte zu verteilen. Ich sage euch, was das ist. Wenn ihr damit nichts anfangen könnt, ist auch gut. Aber das hatte ich so auf dem Herzen, weil ich an der einen oder anderen Stelle in meinem Leben gemerkt habe, da ist doch was deutlich geworden oder darüber möchte ich zumindest nachdenken. Kann hier jemand noch diese Stifte verteilen? Das wäre lieb. Das sind Helmut. Und die Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, die waren erstmal total, zum Teil fanden die es absurd, haben gesagt, was willst du von mir? Ja? Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und dann haben diese Leute, sich 2, 3 Leute ihres Vertrauens gesucht, die ihnen wohlgesonnen waren, die sie gut kannten, weil das ist eine Grundvoraussetzung, wenn du dich reflektieren lässt, wenn du dich spiegeln lässt, dann brauchst du einen Menschen, dem du vertraust und der dich auch gut kennt. Also diese kleine Sache, das ist, könnten wir jetzt machen, das machen wir auch nur 2 Minuten, das ist eigentlich sowas wie eine kleine Hausaufgabe sozusagen. Also, die linke Spalte, das ist etwas, wo du selber von dir weißt, oh ja, ich bin irgendwie sehr kontrollsüchtig oder ja, mir ist schon wichtig, dass ich Recht habe oder ich will das letzte Wort haben oder ich entscheide, wo es lang geht oder genau das Gegenteil. Eigentlich ist mir alles egal und ich ordne mich immer unter auch meinen Kindern, übertrieben gesagt und so weiter und so fort. Ich möchte, dass ihr mal ganz kurz überlegt, welche Besonderheiten ihr habt, wo ihr sagt, also ich will nicht, dass ihr euer Lob hinschreibt nach dem Motto, das kann ich besonders gut, da freue ich mich drüber, habt ihr bestimmt, sondern es geht jetzt so ein bisschen um eher Dinge in eurem Leben, die man gut zur Seite schiebt, die man ruhen lässt und die es eigentlich wert sind, sich mal anzuschauen, weil Jesus Christus, und das ist eines der schönsten Wahrheiten für mich, hat uns in die Wahrheit berufen. Und deswegen schaut mal, ob ihr so ehrlich seid, so reflektiert seid oder so offen seid oder diesen Blick für euch habt, dass ihr sagt, oh ja, diese linke Spalte, da fällt mir was ein, wo ich sagen würde, boah, ob ich da so sauber bin, da kenne ich meine Schwäche ganz genau. In der Mitte könnt ihr Personen eintragen, wo ihr sagt, ja, ich würde mir von meinem Mann, vielleicht von meinem erwachsenen Sohn, vielleicht von meiner Schwester, vielleicht von meinem lieben Bruder aus der Gemeinde oder liebe Schwester aus der Gemeinde, die kann ich mal fragen, die kennen mich gut und die können mir sagen, ob ich an der Stelle tatsächlich übers Ziel hinausschieße, ein bisschen schräg bin, ein bisschen übertrieben unterwegs bin oder ein bisschen seltsam unterwegs bin. Und ganz rechts würden die Personen, die ihr fragt, quasi das hinschreiben, was sie an Besonderheiten, an Auffälligkeiten bei euch so wahrnehmen. Okay, da könnt ihr euch mal 2 Minuten Gedanken machen. Ich werde so ein bisschen weiterreden. Das ist auch nicht, also es gibt auch welche, die sagen, du, vielen Dank, aber da habe ich kein Interesse dran, ist völlig in Ordnung. Das ist auch nur so ein bisschen die Einleitung heute. Und es gibt einen Lehrer, der hat mich mal angesprochen, das ist ein komischer Vogel, dieser Lehrer. Und der hat mir gesagt, Andi Pohl, prüf mich mal, ja? Sag mir mal, was dir auffällt bei mir. Und da habe ich ziemlich viel aufgeschrieben. Und dann ist er damit zu einer anderen Person gegangen und hat das dort prüfen lassen, hat sich das sozusagen versichern lassen oder hat gesagt, das darf er relativieren oder sowas. Das fand ich sehr, sehr mutig. Und ich glaube, wir selber brechen uns dann kein Bein, wenn wir das tun, wenn wir uns auf den Weg machen. Und ich glaube, dadurch erfahren wir, wenn wir so auf Menschen zugehen, sagen, sprich du bitte in mein Leben. Ich glaube, da können wir interessante Dinge erfahren, die uns gut tun, dass wir sie uns nochmal genauer anschauen. Okay, 1 Minute noch, ich räume so lange auf und dann geht's mit der Predigt weiter. Ach so, habt ihr da noch Fragen zu oder war es eindeutig? Und es gibt Leute, die mit denen habe ich das machen wollen und die haben das abgelehnt. Ich glaube, dass da manchmal ganz schöne Festungen hinterstecken, dass wir manchmal ganz genau wissen, vielleicht erahnen oder sogar uns relativ sicher sind, dass es da Dinge gibt, die eigentlich fragwürdig sind, aber da lässt man nicht unbedingt jeden reinschauen. Ja, weil die Wahrheit kann auch wehtun, aber die Wahrheit kann uns auch frei machen. Ich habe Helmut gebeten, wenn ich zu Ende gepredigt habe, ist es manchmal so, dass die Leute sagen, du hast den Sack nicht zugemacht oder da hätte noch was kommen müssen oder sonst was. Ich habe gesagt, Helmut, wenn du oder ich glaube Peter heißt der andere Kollege, wenn ihr dann was auf dem Herzen habt, da bin ich überhaupt nicht böse, sogar ich bin ein bisschen darauf angewiesen, weil manche sagen, ja und das war es jetzt irgendwie, du bist zu früh von der Bühne gegangen, hättest das noch irgendwie zum Abschluss bringen müssen. Das kann ich nicht so gut, da fühlt euch frei nachher, macht ihr ja wahrscheinlich sowieso. Okay. Mein Thema heute lautet, ist Gott gut? Ist Gott gut? Fragezeichen. Und wenn ich so unter Christen bin und ich frage, ist Gott gut, dann melden sich alle und das finde ich gut, aber das finde ich auch normal und auch ein bisschen fragwürdig, weil ich glaube, wir kennen alle Menschen, die in besonderen Situationen waren, wo man an Gott haderte, wo man sich der Sache gar nicht so sicher war unbedingt. Und deswegen finde ich, ist dieses Gott ist gut, viel zu schnell ausgesprochen. Ich weiß noch, als das Thema in unserer Gemeinde bekannt wurde, da habe ich WhatsApp-Nachrichten bekommen und Leute, die mir begegnen, sagten, ja, Gott ist gut. Ich sagte, ja, vielen Dank für die Information, aber mir geht es um was anderes. Mir geht es nicht darum, um eine Bestätigung, sondern ich möchte das so ein bisschen hinterfragen, ist Gott gut? Und ich habe Ende März, vor knapp 7 Monaten, hatte ich einen schweren Unfall, da habe ich mir das Genick gebrochen. Und ich lag auf einer Intensivstation und mir ging es gar nicht gut. Ich habe zu Gott geschrien, Herr, ich brauche jetzt deinen Trost. Und was hat Gott zu mir gesagt? Gar nichts. Gott hat nicht gesprochen. Ja, da hat ein Ältester zu mir gesagt, du kannst nicht sagen, Gott hat nicht gesprochen, du kannst höchstens sagen, du hast ihn nicht gehört. So, ne? Aber Gott spricht immer. Weiß ich, ist mir auch egal. Also ich glaube einfach bis heute, Gott hat nicht gesprochen. Vielleicht habe ich ihn noch nicht gehört. Und dann habe ich nicht gesagt, wenn mich einer gefragt hätte, Gott ist richtig gut, sondern ich habe gesagt, ich muss erst mal abwarten. Ich gucke mal, wie sich Gott hier so, stellt euch vor, es wäre eine Schleife. Ich gucke mal, wie Gott sich entwickelt, ja, wie er mich so, wie er hier die Sache beurteilt, wie er sich dazu stellt, ob er sich hier positiv einwirkt und so weiter oder nicht. Also Gott, meine Haltung zu Gott habe ich quasi erstmal in die Warteschleife gestellt. Ich habe vor ein paar Monaten mit einem Bekannten gesprochen. Das war der erste Teil von meinem Unfallbericht, der zweite folgt. Ich habe vor ein paar Monaten mit einem Bekannten gesprochen, der hat mir gesagt, Andi, in dem Bereich, in dem Bereich, in dem Bereich und in dem Bereich läuft es gar nicht gut in meinem Leben. Ja, und ich bete dafür, aber es ändert sich nichts. Und ich weiß, Andi, du hörst es nicht gerne und ich sag's dir trotzdem, Gott ist nicht gut. Gott ist nicht gut. Das habe ich so stehen gelassen. Das würde aber im Umkehrschluss bedeuten, wenn du einen guten Job hast, gutes Geld verdienst, wenn du gute soziale Kontakte hast, eine tolle Familienanbindung, gesund bist und so weiter und so fort, dann wäre Gott automatisch gut. Das wäre so der Umkehrschluss. Hätten wir jetzt hier 10 Winzer stehen in diesem Jahr, dann würde der ein oder andere Winzer bestimmt sagen, Gott ist richtig gut. Ja, also Gott meint es richtig gut zu mir dieses Jahr, Gott ist gut. Hätten wir hier 10 Bauern stehen, dann wird der ein oder andere bestimmt sagen, Gott ist nicht gut. Ich habe 40-45% Ernteausfall. Gott ist nicht gut. Irgendwie ist das schon komisch. Wenn bei uns sonntags die Leute eingeladen werden, Zeugnis zu geben, dann kommen die nach vorne, die Leute erzählen von kleinen Wundern oder von Dingen, die sich positiv entwickelt haben. Und am Ende sagen sie öfters mal, ja, und Gott ist richtig gut. Irgendwie scheint das an Bedingungen geknüpft zu sein, dass Gott gut ist. Ja, also ich habe noch nie einen gehört, der eine dramatische Geschichte erzählt hat und am Ende sagte, Gott ist gut. Und irgendwie hast du und ich, haben wir den gefühlten Vorteil, dass wir 2 Dinge entscheiden können. Einmal können wir entscheiden, ob unser Leben gut ist. Und wir können anscheinend auch entscheiden, ob Gott gut ist. Und da gibt es eine große Beliebigkeit anscheinend. Da haben wir ziemlich viel Spielraum. Aber neben dieser Beliebigkeit gibt es auch eine gewisse Regelmäßigkeit oder Wiederholung, die ich so wahrnehme. Nämlich, wenn du sagen kannst, mein Leben ist gut, dann ist die Chance ziemlich groß, dass du auch sagen kannst, Gott ist gut. Das ist ziemlich leicht. Wenn es dir aber schlecht geht, dann ist die Chance relativ klein, dass du sagst, Gott ist gut. Dann ist es vielleicht eher so, dass du sagst, ich muss erst mal ein bisschen abwarten, ich halte mich jetzt mal da zurück. Oder vielleicht gibt es auch manchmal so einen Hauch von dieser Tendenz, ja, also Gott kann eigentlich nicht gut sein. Eigentlich kann er nicht gut sein. Das können wir natürlich als Christen nicht so zugeben oder so formulieren, aber ein hohes Maß an Irritation führt manchmal doch dazu, dass wir uns gar nicht so sicher sind, wie das ist mit Gott. Und für mich haben sich daraus 3 Fragen ergeben aus diesem Gedankenkomplex. Und die erste Frage lautet, kann Gott gut sein, obwohl es mir, seinem geliebten Kind, schlecht geht? Und dazu hören wir jetzt gleich eine Bibelstelle von euch. Hurra, vielen Dank. Und ich würde euch einfach mal bitten, dass die Bibelstelle mit Hiob mal vorgelesen wird.
Bote kam zu Hiob und überbrachte ihm folgende Nachricht.
Alle deine Ochsen und Esel wurden geraubt. Alle deine Knechte wurden getötet. Ich bin als Einziger gekommen.
Da kam ein anderer Bote und sagte,
ja. Ein Blitz hat eingeschlagen, hat deine Schafe und die Hirten vernichtet. Ich bin als Einziger gekommen.
Er wurde noch nicht ausgeredet, als ein dritter Bote eintraf und berichtete.
Drei Räuberbanden haben deine Familie gestohlen und deine Knechte. Ich bin als Einziger entkommen.
Während der Mann noch redete, folgte ein weiterer Bote mit einer Nachricht.
Deine Kinder haben im Haus ein Fest gefeiert. Plötzlich kam ein heftiger Wüstensturm auf und traf das Gebäude mit voller Wucht. Es stürzte ein, alle sind tot. Ich bin als Einziger gekommen.
Er stand hier auf, zerriss seine Kleider. Er scholl sich den Kopf, warf sich vor Gott zu Boden und sagte,
der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat mich wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn.
Ja, vielen Dank. Also die Szene kennt ihr. Und Hiob ist ja ein Mann, wenn ich mal im Wort Gottes schaue, was da so steht, dann steht, dass Hiob ein großes Vorbild an Aufrichtigkeit ist, dass er Gott sehr ernst nahm und dass er Abstand vom Bösen hielt. Also Hiob ist in eigentlich jeder Beziehung ein großes Vorbild. Und Hiob war jetzt einer, der hat über 10.000 Tiere, der Gott hat ihn sehr gesegnet, da hat Gott ihm, ihr kennt die Geschichte, was da für ein Gespräch vorher stattgefunden hat, hat Gott ist zugelassen, dass es ihm so schlecht ging. Und was sagte Hiob? Der Herr hat mir alles gegeben, der hat mir alles genommen. Und Gott ist gut, Gott ist gut. Ich habe extra mit dem Religionslehrer gesprochen, ob ich das so sagen darf. Eigentlich hat er gesagt, der Name des Herrn sei gepriesen. Und er sagt, natürlich kannst du auch sagen, Gott ist gut. Also wenn wir die Bibel als Grundlage für unser Leben nehmen und dieser Geschichte glauben, dann ist aus meiner Sicht die Frage eindeutig beantwortet, weil Hiob gesagt hat, dem ist größtes Leid widerfahren, aber er hat gesagt, Gott ist gut, Gott ist gut. Okay, die zweite Frage, die sich für mich da ergeben hat, ist, was ist für mein Gottesbild wichtig? Und ich würde einmal bitten, die Bibelstelle vorzulesen mit Jesus. Also was ist für mein Gottesbild wichtig? Wir holen uns jetzt die Antwort aus der Bibel. Paulus ist die dritte.
Ja, stimmt.
Ja. Seid kreativ.
Jesus schickte seine Jünger los, um das Evangelium zu verkünden. Als die Jünger zurückkehrten, berichteten sie ihm voller Freude:
Herr, sogar die Ungehorsamen denn wir sie in deinem Namen ausgleichen.
Ja, ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Aber freut euch nicht darüber, dass die bösen Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind.
Genau, dankeschön. Also die Jünger kamen wieder und haben gesagt, Jesus, in deinem Namen haben wir Dämonen ausgetrieben, große Dinge vollbracht. Und Jesus sagte, das ist gut, ist alles in Ordnung, aber darüber sollt ihr euch nicht freuen. Ja, ich weiß nicht, in einer Bibel steht, freut euch nicht, in der anderen steht, das ist so in Ordnung, aber richtig freuen sollt ihr euch. Also auf jeden Fall ist es total untergeordnet, das, was dort geschehen ist. Und er sagte, freuen sollt ihr euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und ich hatte so Gedanken zu meinem Unfall und zwar war die Chance ziemlich groß, dass ich im Rollstuhl sitzen muss und vom Hals anwärts gelähmt bin. Und ich hatte so ein Bild vor Augen, dass ich so im Rollstuhl sitze und dass Jesus so kam und dass er mir zwei Dinge gesagt hat. Und zum einen sagte er zu mir, ich bin bei dir. Alle Tage, ja, und wenn er bei uns ist, dann heißt das, dass er mit seiner Gnade, seiner Güte, seiner Liebe bei uns ist. Und das Zweite, was er sagte, es hat mich ziemlich umgehauen. Er sagte dann zu mir, dir geht's nicht gut, du führst jetzt ein ganz anderes Leben, das tut mir leid, damit musst du jetzt irgendwie lernen, zurechtzukommen. Aber ich darf dir eins sagen, Andi, freuen darfst du dich darüber, dass dein Name im Himmel aufgeschrieben steht. wenn du zu Jesus gehörst und er dir ein neues Herz geschenkt hat, dann ist das nicht nur für dieses Leben hier auf der Erde, sondern es ist auch das Ticket für die Ewigkeit. Ja, das ist die Eintrittskarte für den Himmel. Und in dem Moment, wo du dieses Herz bekommen hast, darfst du sagen, es ist vollbracht. Und ich glaube, dass wir leider manchmal die Ewigkeit ein bisschen vernachlässigen, dass wir eigentlich lernen müssten, unser Leben von hinten an zu denken, dann hätten wir die Relation zwischen Leben hier auf Erden und Ewigkeit besser vor Augen. Wenn wir unser Leben hier auf der Erde anschauen, dann ist das ungefähr dieser Tropfen Wasser. Ja? Das hier sind meine nächsten, keine Ahnung, 20, 30, 40 Jahre, bis ich dann gestorben bin, so Gott will. Und die Tropfen aller Gewässer dieser Welt, das ist die Ewigkeit. Ja? Und die Frage ist, womit beschäftigen wir uns und was ist uns wichtig und welche Verhältnismäßigkeit haben wir zwischen diesem Tropfen und den Tropfen aller Gewässer dieser Welt? Die dritte Frage lautet, welche Ziele verfolgst du in deinem Leben? Jetzt könnte man sagen, Andi, was hat denn das mit Gottes gut zu tun? Das meine ich eine ganze Menge. Wir gucken uns das mal an. Also die Frage lautet, welche Ziele verfolgst du in deinem Leben? Und wir schauen uns jetzt oder hören die Stelle mit Paulus.
Paulus war auf dem Weg nach Jerusalem. Unterwegs traf er ein paar Glaubensbrüder. Da kam ein Prophet zu Paulus.
Hallo, ich bin der Prophet Agabus.
Er nahm den Gürtel des Paulus und fesselte sich damit an den Händen. Dann sagte er,
der Heilige Geist erklärt, so wird der Besitzer dieses Gürtels und den führenden Männern der jüdischen Gemeinde in Jerusalem gefesselt und den fremden Völkern ausgeliefert werden.
Wir lagen Paulus unter Tränen.
Nein, Paulus, geh bitte nicht nach Jerusalem.
Paulus sagte,
war so das Weinen, jetzt zerreißt mir das Herz, ich bin nicht nur bereit, mich in Jerusalem behaftet zu lassen, sondern auch für Jesus, der Herr, zu sterben.
Wir antworten schließlich schwer, Herr.
Der Wille des Herrn geschehe. Also, Agabus hat gesagt, der Paulus, wenn du nach Jerusalem gehst, du wirst gefangen genommen. Und die Glaubensbrüder von Paulus haben gesagt, bleib doch hier, das wäre ganz schlimm. Und Paulus hätte überlegen können, Mensch, eigentlich habe ich hier ein gutes Standing, eigentlich bin ich hier anerkannt, eigentlich könnte ich hier bleiben und Gemeinde bauen. Ja, dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Aber Paulus überlegte, ich glaube, keine Sekunde lang und hat gesagt, ich gehe nach Jerusalem. Das hat der Heilige Geist mir gesagt. Und damit hat er eigentlich gezeigt und bewiesen, dass es ihm nicht um sein Leben geht. Eigentlich war Paulus jemand, der gesagt hat, Jesus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Also diese Frage, welche Ziele verfolgst du in deinem Leben, die hat Paulus gar nicht beantworten wollen, weil er gesagt hat, ich tue einfach das, was der Heilige Geist mir sagt. Und es gibt dazu eine Bibelstelle, die lautet, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und er wird euch alles andere hinzufügen oder er kümmert sich um die anderen Dinge. Die finde ich schon ganz schön gut, die Bibelstelle. Aber es gibt eine, die finde ich noch viel aussagekräftiger, die es für mich mehr auf den Punkt bringt. Die lautet, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, sagt Jesus, wird es gewinnen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. So, ich habe ein Plakat mitgebracht. Daran sieht man noch deutlicher, dass das, das wäre lieb. Dankeschön. Ich muss nur gucken, da kleben meine Spiegzettel. Ja, vielen Dank. Nee. Ja, das könnt ihr gerne machen. So, genau. So, genau. Und das Publikum sagt, umdrehen, das ist falsch rum. Und ich möchte euch mal sagen, das, was wir sind, das ist auch falsch rum. In dieser Welt sind wir total falsch rum unterwegs. Ja? Also die Bibel, wenn ich mit Menschen spreche, die sagen, das Alte Testament, Andi, das Alte Testament ist eine Horrorgeschichte. Die Brutalität Gottes wird deutlich und das Neue Testament ist ein Märchenbuch. Ja? Ist ein Märchenbuch. Jungfrauengeburt und durch Tod und wieder auferstanden. Das ist alles Quatsch. Und ich möchte euch ein bisschen dafür sensibilisieren, dass wir, wenn wir als Christen mit einer Ernsthaftigkeit und mit einer Intensität durchs Leben gehen, dass wir so gesehen werden. So werden wir gesehen, weil wir sagen, wenn du reich bist, dann bist du eigentlich arm. Und wenn du arm bist, dann bist du reich. Wenn du was Großes sein willst, dann musst du den anderen dienen. Und wenn du dein Leben gewinnen willst, dann wirst du es verlieren. Und wenn du frei sein willst, und dann zeigen mir immer alle den Vogel, wenn du frei sein willst, dann geht das nur durch totale Abhängigkeit von Jesus. Versteht ihr, das ist nicht verkehrt rum. So werden wir gesehen. Ja? Wir Christen, wir sind ziemlich durchgeknallt. Und das ist gut so. Ja? Weil das Wort Gottes unfassbar, ein unfassbares Märchenbuch ist für Menschen, die sagen, damit kann ich nichts anfangen. Ja, ich habe ein Klassentreffen gehabt vor 30 Jahren, wir haben uns vor 4 Wochen getroffen. 23 Leuten habe ich von meinem Glauben erzählt, 20 haben nicht reagiert, 3 haben reagiert. Die eine Frau hat gesagt, ich war früher bei den Zeugen Jehovas, erzähl mehr, ich bin total interessiert. Der habe ich berichtet davon, die hat mir nach 2 Tagen geschrieben, hat gesagt, ich soll sie bitte in Ruhe lassen, sie hat Albträume. Ja, eine zweite Frau hat gesagt, finde ich total spannend, Andi, wie schön, dass sie ja seinen eigenen Glauben leben kann. Ja, schön, dass du was für dich gefunden hast, alles gut, schönes Leben noch. So, und die dritte Person hat gesagt, total gut, das hat dir in deinem Leben richtig geholfen, dein Glaube, mir geht's aber richtig gut. Wenn es mir mal schlecht geht, dann komme ich nochmal auf dich zurück. Ja, also, und das ist Realität. Das sind 23 Leute gewesen, wir haben uns alle total lieb, wir hatten eine lustige Zeit zusammen. Aber für die bin ich ein ganz anormaler. Wir haben, gestern wurde so zugetrostet oder gepostet, getrostet, wie heißt das, wenn man sich prostet? Zugeprostet, der eine hatte einen Jack Daniel oder irgendwelche Biersorten und so weiter. Ich habe da eine HSC-Flasche fotografiert, habe das reingesetzt. Ja, und überall gab es ja Bemerkungen, oh, wie cool, du bleibst auf Flamme und du willst hier Gas geben und was weiß ich. Und auf mein HSC hat keiner reagiert. Also das ist eine andere Welt, das ist einfach eine andere Welt. Und ich möchte, dass wir uns dessen bewusst sind. Und ich sehe halt, dass wir uns manchmal auf den Weg machen, Kompromisse einzugehen. Ja, dass wir Kompromisse eingehen und ich möchte, dass wir verstehen, dass Gott nicht gut ist, weil es uns gut geht, weil unsere Lebensbedingungen sich positiv entwickeln, sondern weil Gott aus ganz anderen und seiner Selbstwillen gut ist, weil er die Ewigkeit für uns vorbereitet hat, ja, weil er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Und wenn wir einen totalen Schwerpunkt auf dieses Leben hier setzen, ich glaube, dann nehmen wir uns etwas und haben wir die Schönheit und Gottes gesamten Heilsplan nicht vor Augen. Vielen Dank. Könnt ihr wieder hier hinten hinlegen. Ich komme langsam zum Ende. Ich möchte von meinem Unfall erzählen, zweiten Teil. Ich lag dann auf der Intensivstation. Gott hat mir nicht geantwortet. Ich habe ihn nicht gehört. Wie auch immer. Und da war ich 2 Nächte vor meiner Operation, 2 Nächte nach meiner Operation. Nach 4 Tagen Intensivstation musste ich die Station verlassen. Mein Bett wurde gebraucht. Ich wurde dann in Überbelegung in ein normales Zimmer gelegt, als 5. Bett wurde ich in die Ecke geschoben. Am nächsten Tag kam dann da die Schwester auf mich zu, sagte, da ist ein Bett frei geworden, komm mal mit, ob es Ihnen gefällt. Nee, komm mal mit, nicht, die haben mich hingeschoben. Und weil ich noch Schläuche und so hatte an mir. Und dann war das halt so ein Zimmer von einem Privatpatienten, 2 Bettzimmer, ganz schön nobel, so ein eigener Fernseher und schon alles richtig hochgehobene Ausstattung. Ich habe gesagt, kann ich mir gut vorstellen, gerne. Und dann sagt er, ist nichts anderes frei, du kannst gerne hierhin. Ich habe gesagt, danke, kostet nichts extra, hat sie gesagt, aber ich sage, bin ich dabei. So kam ich in dieses sehr schöne Zimmer. Nach diesen 4 Nächten Intensivstation war ich noch 10 Nächte auf der in diesem Zimmer. Nach 14 Tagen wurde ich entlassen. Und 3 Wochen später durfte ich wieder Auto fahren und eine Woche später durfte ich wieder arbeiten. Und da hat mein Chef, als ich angerufen habe, Freitagabend, ich habe gesagt, ich komme Montag arbeiten, sagt er, nee, du kommst garantiert nicht. Wir haben jetzt Anfang Mai und wir rechnen frühestens Ende August mit dir in 3,5 Monaten. Wir wissen, was du hattest, mein Lieber. So, und dann bin ich hingefahren, konnte ihn überzeugen und durfte dann doch eine Woche später arbeiten. Und das war schon alles ein sehr, sehr erstaunliches Erlebnis. Und jetzt möchte ich euch sagen, was da los war mit mir. Ich bin gar kein Tagträumer oder sowas. Wer mich kennt, weiß, dass ich eher so ein bisschen nüchtern unterwegs bin. Beim Lobpreis eben habe ich zum Beispiel oft nicht die Augen zugemacht, weil dann hätte ich ziemlich geweint, weil mich das sehr angesprochen hat. Das wollte ich nicht. Wollte hier nicht so als Heulsuse rumlaufen. Habe ich dann gelassen. Auch die Arme habe ich nicht so hochgehoben, weil ich sonst zu sehr eintauche in die Herrlichkeit Gottes. Da muss ich ein bisschen aufpassen, zumindest wenn ich Besucher bin. Das mache ich auch dann am liebsten, wenn meine Frau nicht neben mir steht, die sagt immer, was bist du denn für einer? Und das verstehe ich auch. Aber das liegt einfach daran, weil ich so unfassbar ergriffen bin von Gott. Und irgendwie, jetzt könnte man sich auch fragen, ich komme gleich hier zum Thema. Jetzt könnte man sich auch fragen, warum warst du in den 20 Jahren keine andere Gemeinde? Es liegt einfach daran, weil der Gottesdienst für mich halt 1,5 Stunden in der Woche ist und mein Glaubensleben nicht abhängig ist von diesem Gottesdienst. Da brauche ich mich nicht präsentieren, da muss ich keine besondere Rolle spielen. Und deswegen finde ich sowas wie Eheberatung, Familienberatung, sowieso meine eigene Familie und Hauskreis und mein Arbeitsplatz und so weiter, finde ich alles letztendlich viel, viel wichtiger als diese 1,5-2 Stunden in der Woche, die gut und wichtig und richtig sind. Aber deswegen habe ich immer gesagt, ob ich jetzt hier hingehe, ich würde mich auch woanders wohlfühlen. Mittlerweile habe ich da natürlich Fuß gefasst, aber das ist nicht Zentrum meines Lebens. Das Zentrum meines Lebens wohnt in mir. So, also nach 9 Tagen im Krankenhaus hat der Arzt mir gesagt, Herr Pohl, Sie können eigentlich nach Hause. Da habe ich noch unfassbar viele Tabletten genommen und habe gesagt, das traue ich mich gar nicht, ich gehe jetzt nicht. Er sagt, ja gut, Sie können gehen, wann Sie wollen, sozusagen ab jetzt. Es war 9 Nächte nach der Operation. Ich bin dann noch 3 Nächte länger geblieben und bin quasi dann nach 14 Tagen rausgegangen aus dem Krankenhaus. Und so ungefähr nach 7 Tagen habe ich gemerkt, dass hier irgendwas anders ist. Ich habe so gemerkt, dass dieser Heilungsprozess so unfassbar beschleunigt ist. Da lag ich lustig im Krankenhaus, dann kamen so verschiedene Ärzte und dann sollte ich wieder laufen lernen und dann bin ich aufgesprungen, habe gesagt, wo laufen wir hin? Und das war ganz gut. Dann war ich bei einem Arzt, beim Unfallarzt hinterher, nachdem ich entlassen wurde, und der guckte aufs Datum und sagte, die haben sich vertan, sie hatten den Unfall 2017, ist das richtig? Ich sage, nein, es war 2018. Also ich hatte schon spannende Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, wow, was ist hier los? Und ich habe es halt nach einer Woche verstanden und ich habe gemerkt, dass jemand an meiner Seite stand und das war der barmherzige Samariter. Also ich habe diesen barmherzigen Samariter aus der Bibel kennengelernt und der hat mir gezeigt, du brauchst jetzt keinen, der dein Händchen hält, sonst würde ich da vielleicht immer noch liegen. Du brauchst jetzt jemanden, der sich um deine Verletzungen, um deine Wunden kümmert und das hat er getan. Das war so ein schönes Gefühl für mich, dass ich mit meinem Kopf regelmäßig unter meine Bettdecke gegangen bin und habe bitterlich geweint, weil ich mein Glück nicht fassen konnte. Weil ich gemerkt habe, eigentlich könnte ich jetzt gut im Rollstuhl sitzen und eigentlich könnte sich das unfassbar ziehen. Und unglaublicherweise hat Gott sich zu mir gestellt und hat sich um meine Wunden gekümmert. Und so kam das zustande. Es war vielleicht die schönste Erfahrung in meinem Leben, dass ich gemerkt habe, dass die Bibel an der Stelle nochmal ganz besonders lebendig wird in meinem Leben. So, Wenn ihr hier sitzt und euch die Frage stellt, ist Gott wirklich gut oder ist er immer gut oder macht er Abstriche oder differenziert er, dann möchte ich euch noch einen Bibelvers mitgeben, der für mich eigentlich nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringt. Und zwar in Jeremia 29, 13, da sagt Gott zu uns, wenn du mich vom ganzen Herzen suchst, dann will ich mich von dir finden lassen. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir unser Herz öffnen und Gott suchen, dass wir ihn finden werden. Und ich weiß es, dass wir da keine Überraschung erleben, sondern dass wir dort einen wunderbaren, guten Gott finden werden. Amen.
Ja, vielen Dank, Anne, für diese gute Predigt. Und sie war nicht nur für Menschen von 8 bis 18 Jahren, ich glaube, da können wir dir alle recht geben oder nicht vorwiegend, sondern ich habe eine Menge daraus mitgenommen. Danke. Und Gott ist gut. Gott ist ein guter Hirte, der da ist. Deswegen singen wir das Lied.
Wolltest du noch was sagen? Ja. Ja, wenn dich das angesprochen hat, ja, vielleicht hast du da auch Kämpfe gehabt oder Zweifel oder vielleicht ist das so eine Frage, die dich bewegt, ist Gott wirklich gut oder warum segnet Gott die anderen und mich nicht? Ja, wir haben solche, das ist eine uralte Frage, ja, Kain hat jetzt schon, warum nimmt Gott das Opfer von Abel an und nicht meins? Wir haben solche Fragen, sowas passiert immer wieder. Ich möchte dich einfach ermutigen, während wir dieses Lied singen, rede mit Gott darüber. Und stell Gott diese Frage ganz direkt und mit aller Offenheit und Ehrlichkeit deines Herzens. Je ehrlicher und aufrichtiger wir uns Gott öffnen, umso eher kann er uns antworten, umso eher können wir ihn seine Antwort wahrnehmen. Ja. Und nutze du kannst diese Zeit jetzt im Lied, aber auch nachher natürlich einfach nutzen, Gott nochmal wirklich so zu konfrontieren auch mit dieser Frage. Gott, so, stimmt das auch in meinem Leben? So, funktioniert das auch bei mir? Ja.
Ein wunderbarer Hirt, der mich zu frischem Wasser führt. Du hast so reich gedeckt des Königs Tisch für mich. Du bist mein Stecken und mein Stab. Und wandere ich im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir. Du bist ein wunderbarer Hirt, der mich zu frischem Wasser führt. Du hast so reich gedeckt des Königs Tisch für mich, für mich. Du bist mein Stecken und mein Stab. Und wandere ich im finstern Tal, fürchte ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir, bei mir. Ich komm an deinen Tisch, ich komm, Ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Du hast mein Haupt gesalbt mit den Becher bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine Sehnsucht still. Sie wird still und ich komm. Ich komm an deinen Tisch, ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Du hast mein Haupt. Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl, den Becher bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine Seele still, sie wird still. Ich komm an deinen Tisch, ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Jesus, wir danken dir. Du bist der, der an unserer Seite ist. Und du bist ein guter Hirte. Und wenn wir durchs finstere Tal des Leides gehen, Herr, so fürchten wir dieses Unglück nicht. Weil wir wissen, dass dein Stecken und dein Stab uns trösten. Du bist der Hirte unserer Seelen.
Vater im Himmel, wir danken dir, dass du bei uns bist, alle Tage bis ans Ende der Welt. Wir danken dir, dass wir das in dieser Zeit jetzt hier auch wahrnehmen durften, aber wir werden in dem festen Glauben, dass das die Wahrheit ist, hier rausgehen, morgen auf die Arbeit gehen. Du bist bei uns alle Tage bis ans Ende der Welt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, sei mit euch allen. Amen.
Amen.
Amen.